NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Regierungskrise in der Türkei. Ministerpräsident Davutoğlu kündigt seinen Rücktritt an. Dazu auch unser Kommentar. Bundeskanzlerin Merkel und der italienische Regierungschef Renzi warnen vor einer Blockade des Brenners. Der ARD-Deutschland-Trend zeugt von Skepsis gegenüber TTIP und dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Amerika stellt sich auf das Wahlkampfduell Trump gegen Clinton ein. In Großbritannien finden Regionalwahlen statt und am Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu ist als treuer Anhänger von Präsident Erdogan Vorsitzender der Regierungspartei AKP geworden und damit Regierungschef in Ankara. Im Amt gewann er dann allerdings durchaus eigenes Profil, handelte etwa das Flüchtlingsabkommen mit der EU aus und trieb die Einführung eines Präsidialsystems nicht so voran, wie Erdogan sich das wünschte. Aber offenbar gilt in Ankara bei Fragen der Machtverteilung auch jetzt schon der Satz, es kann nur einen geben. Und so macht Davutoğlu den Weg frei für einen Nachfolger, der bei einem Sonderparteitag der AKP bestimmt werden soll. Aus Istanbul berichtet Thomas Bormann.
Ahmet Davutoğlu gibt auf. 20 Monate lang war er Ministerpräsident der Türkei. In einer Art Abschiedsrede zog Davutoğlu am Nachmittag eine stolze Bilanz dieser 20 Monate. Die türkische Wirtschaft stehe nach wie vor gut da. Seine Regierung habe den Terror erfolgreich bekämpft. Gemeinsam mit der EU habe er die Flüchtlingsfrage geregelt und die Visafreiheit für türkische Staatsbürger in die Wege geleitet. Er habe die Versprechen umgesetzt, die er seinen Wählern gemacht habe, betonte Davutoğlu. Er gehe also nicht etwa, weil er keinen Erfolg gehabt hätte. Dennoch gebe er seine Ämter als Ministerpräsident und als Chef der Regierungspartei AKP ab, so Davutoğlu. Er gab zu verstehen, dass er mit vielen Kollegen im AKP-Parteivorstand nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und dann, so Ahmet Davutoğlu, müssten entweder einige dieser Kollegen ausgetauscht werden oder eben er selbst.
Im Sinne der Einheit der Partei bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der Wechsel des Parteivorsitzenden die sinnvollste Lösung ist.
Die Einheit der Partei sei wichtiger als seine Person, gab sich Davutoğlu bescheiden. Kommentatoren in der Türkei sind sich einig, Davutoğlu hat hier einen Machtkampf mit Staatspräsident Erdogan verloren. In den vergangenen Wochen war Davutoğlu immer mal auf Distanz zum harten Kurs Erdogans gegangen. Deshalb habe Erdogan ihn nun abserviert, heißt es. Von einer eventuellen Feindschaft zu Erdogan war aber in den Abschiedsworten Davutoğlus überhaupt nichts zu hören. Im Gegenteil, Davutoğlu gab eine Art Treueschwur ab an seinen einstigen Mentor und den jetzigen Staatspräsidenten Erdogan.
Ich bleibe dem Staatspräsidenten bis zu meinem letzten Atemzug treu. Niemand wird aus meinem Munde ein kritisches Wort über den Staatspräsidenten hören. Die Würde des Staatspräsidenten ist meine Würde. Die Würde seiner Familie ist die Würde meiner Familie. Seine Familie ist meine Familie.
Davutoğlu will als loyaler Parteisoldat seine Ämter abgeben. Aus Sicht der Opposition waren diese Worte der scheidenden Ministerpräsidenten nichts als Fassade. Kemal Kılıçdaroğlu, Chef der größten Oppositionspartei CHP, sagte, die Regierung habe in der Türkei gar keine Macht mehr, alles werde von Herrn Erdogan in seinem Präsidentenpalast entschieden. Kemal Kılıçdaroğlu:
Sayın Davutoğlu, kendisine ve partisine oy veren,
Herr Davutoğlu musste heute nicht wegen des Willens der 24 Millionen AKP-Wähler abdanken, sondern aufgrund des Willens einer einzigen Person. Diese Person hat gestern am 4. Mai einen Palastputsch gegen den Ministerpräsidenten verübt. Diese eine einzige Person denkt nicht an das Wohl der Demokratie im Lande, sondern an das Wohl seiner eigenen Diktatur.
Nun, Staatspräsident Erdogan will in der Tat seine Macht ausbauen. Er strebt an, dass die Türkei eine neue Verfassung bekommt, in der der Präsident die wichtigste Rolle spielt, derzeit also Erdogan selbst. Der Sonderparteitag der Regierungspartei AKP am Sonntag in 2 Wochen soll ein weiterer Schritt in diese Richtung sein. Dann nämlich wird der Nachfolger von Davutoğlu gekürt. Keine Frage, der künftige Parteichef der AKP wird dann auch neuer Ministerpräsident der Türkei werden und es wird in jedem Fall ein treuer Anhänger Erdogans sein. Als Kandidaten sind Verkehrsminister Yildirim oder Energieminister Albayrak im Gespräch. Letzterer ist gleichzeitig Schwiegersohn Erdogans.
Was bedeutet der angekündigte Rücktritt Davutoğlu's für die politische Verfassung der Türkei? Dazu nun der Kommentar von Reinhard Baumgarten.
Es ist beängstigend, mit welch konsequenter Unnachgiebigkeit Recep Tayyip Erdogan seinen Machtanspruch durchzusetzen sucht. Aufbiegen und brechen will er eine Verfassungsänderung, die ihn zum unumschränkten Herrscher seines Landes macht. In zwei aufeinanderfolgenden Parlamentswahlen hat ihm das türkische Wahlvolk dazu die Gefolgschaft verweigert. Zweimal hat die AKP die notwendige Parlamentsmehrheit klar verfehlt. Doch er, der sich ständig darauf beruft, erster vom Volk direkt gewählter Präsident seines Landes zu sein, er will diese Botschaft nicht akzeptieren. Er hat Ahmet Davutoğlu zu seinem Nachfolger als Regierungschef gemacht. Er hat in ihm einen willfährigen Vollstrecker seines politischen Willens gesehen. Das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ahmet Davutoğlu ist trotz aller Loyalität zu Erdogan noch zu selbstständig geblieben. Seit Monaten schon gärt es innerhalb der Regierungspartei AKP. Regierungsgranten von Abdullah Gül bis Bülent Arınç haben ihr Missfallen am unverblümten Machtstreben von Präsident Erdogan zum Ausdruck gebracht. Genutzt hat es nichts. Im Gegenteil. Erdogan, der qua geltender Verfassung parteipolitisch neutral sein soll, hat die Kontrolle über die AKP noch verstärkt. Vor wenigen Tagen hat das Führungsgremium der AKP Parteichef Davutoğlu das Recht entzogen, AKP-Bezirksvorsitzende zu ernennen. Im Netz ist ein Blog aufgetaucht, der unter dem Titel Pelikanbrief firmiert. In diesem Blog wird Regierungschef Davutoğlu regelrecht niedergemacht. Türkische Kommentatoren vermuten, dass der Präsidentenpalast hinter der Desavouierungskampagne steckt. Das Tischtuch zwischen Erdogan und Davutoğlu ist zerschnitten. Zu proeuropäisch sei der Regierungschef, zu wenig habe er den Präsidenten gegen Verschwörer und Feinde verteidigt, so einige der Vorwürfe in diesem Block. Die Argumente gegen den Universitätsprofessor im Amt des Regierungschefs klingen wie aus dem 19. Jahrhundert. Wer wird auf Davutoğlu folgen? Möglicherweise Transportminister Binali Yildirim, möglicherweise Energieminister Berat Albayrak. Er ist der Schwiegersohn Erdogans. Erdogan wird darauf achten, dass Davutoğlu's Nachfolger mehr nach seinem Geschmack sein wird. Die Demokratie in der Türkei wird dadurch noch mehr unter Druck geraten. Schon länger müssen aufgrund der Machtkonzentration in den Händen Erdogans viele Fragezeichen hinter die verfassungsrechtliche Gewaltenteilung gesetzt werden. Nicht nur die innertürkische Opposition tut das. Auch EU-Parlament und EU-Kommission haben das in ihren jüngsten Berichten zur Türkei deutlich getan. Je mehr sich die politische Macht in der Türkei auf Präsident Erdogan konzentriert, umso größer die Sorge um Demokratie und Stabilität des EU-Beitrittskandidaten Türkei.
Ein Kommentar von Reinhard Baumgarten aus Istanbul. Grünen Politiker aus Deutschland, Österreich und Italien trafen sich heute am Brenner, um gemeinsam gegen eine mögliche Schließung des Brennerpasses zu demonstrieren. Österreich bereitet sich darauf vor, wegen der Flüchtlingskrise Grenzkontrollen am Brenner einzuführen und möglicherweise sogar einen Zaun zu bauen. Wer die Grenze am Brenner dicht macht, der entzweit Europa, warnte der Vorsitzende der Bayerischen Grünen, Sigi Hagel. Und auch wenn seine politischen Positionen sonst nicht unbedingt mit denen Angela Merkels übereinstimmen, damit brachte er auf den Punkt, was die Bundeskanzlerin und der italienische Regierungschef Renzi nach ihrem Treffen in Rom sehr ähnlich formulierten. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Wie zu erwarten, war die Flüchtlingskrise das bestimmende Thema des Treffens von Matteo Renzi mit Angela Merkel. Und wie zu erwarten, gab es in weiten Teilen Einigkeit. Zum Beispiel zur Drohung Österreichs, die Grenze am Brenner zu schließen. Italiens Regierungschef war schon in den letzten Tagen deutlich geworden, er wird noch deutlicher mit Angela Merkel.
Sono posizioni sbagliate e anacronistiche.
Das ist falsch, anachronistisch und durch keinerlei Notlage gerechtfertigt. Meiner Meinung nach wäre es auch im Ausnahmezustand falsch, aber diesen Ausnahmezustand gibt es heute nicht. Wer die Gegend kennt, weiß genau, dass der Brenner viel mehr ist als eine Grenze. Das ist ein Symbol. Das weiß auch die Bundeskanzlerin. Sie hat aber in den letzten Monaten auch erfahren müssen, dass es mit der Solidarität in Europa zurzeit nicht weit her ist und dass die Schengen- und Dublin-Regeln, die sich Europa gesetzt hat, de facto außer Kraft gesetzt sind. Angela Merkel reagiert darauf trotzig.
Ich werde alles daran setzen, dass wir die Migrationsprobleme anders lösen, als dass irgendwelche Grenzen geschlossen werden müssen. Wir können uns nicht gegenseitig im Stich lassen. Wir können nicht einfach irgendwo Grenzen schließen, sondern wir müssen fair miteinander zusammenarbeiten. Und da, wo Länder, die an den Außengrenzen liegen, besondere Belastungen haben, sie entweder unterstützen in der Bekämpfung der Fluchtursachen, in der Bekämpfung der illegalen Migration oder aber uns gegebenenfalls auch die Lasten teilen.
Die gemeinsame Sorge um Europa verbindet die deutsche Kanzlerin und Italiens Regierungschef. Nur gemeinsam kann Europa die Probleme lösen, das ist die Botschaft, und Alleingänge helfen nicht weiter.
Ich stimme mit Matteo überein, dass Europa in einer sehr fragilen Phase ist, aber dass Europa unsere Zukunft ist und dass wir lernen müssen, gemeinsam die Herausforderungen zu bewerkstelligen. Entweder wir verteidigen diese Außengrenze, wir lernen, sie gemeinsam zu schützen, oder wir werden zurückfallen zu Nationalismus. Deshalb geht es hier nicht um irgendeine Herausforderung von Griechenland oder von Deutschland oder von Italien, sondern es geht um die Zukunft Europas.
Und um nichts weniger. Die Meinungsverschiedenheiten beginnen zwischen Renzi und Merkel nicht bei der allgemeinen Absicht, sondern dann, wenn es konkret wird. Renzi führt Italiens langjährige Erfahrung mit der massenhaften Migration nach Europa ins Feld und betont, dass es schon genug allgemeine Absichtserklärungen gab.
Credo che sia un dovere di tutti.
Wir alle müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass Europas Antwort auf die Flüchtlingskrise funktioniert. Deutschland und Italien sind sich einig, dass wir einen Ansatz der menschlichen Werte finden müssen, der Würde, der gleichzeitig aber auch ein europäisches Konzept ist, das ernsthaft, glaubwürdig und langfristig ist. Wie das aussehen soll, ist umstritten. Italien hat die Einrichtung von Eurobonds vorgeschlagen zur Finanzierung der Flüchtlingskrise und zur Bekämpfung der Fluchtursachen. In Berlin wittert man die Vergemeinschaftung von Schulden durch die Hintertür und lehnt den Vorschlag ab. Es wird vermutlich noch einige weitere Gipfeltreffen geben, bis Europa in der Krise endlich wieder mit einer konstruktiven Stimme spricht.
Mit einem Symphoniekonzert in den antiken Ruinen von Palmyra ließ Russland heute Nachmittag die Befreiung der Weltkulturerbestadt aus der Hand der Terrormiliz IS feiern. Die russische Luftwaffe hatte die syrischen Bodentruppen dabei unterstützt. Es war eine Feier, die übertüncht, dass die Kämpfe im syrischen Bürgerkrieg in anderen Landesteilen unvermindert weitergehen, auch zwischen Regierungstruppen und gemäßigten Rebellen. Die Waffenruhe im umkämpften Aleppo immerhin, die als Voraussetzung für eine Fortsetzung oder besser Wiederaufnahme der Friedensgespräche für Syrien gilt, sie hat gehalten bisher. Carsten Kühntop schildert die Lage.
Die Menschen in Aleppo atmen auf. In der Metropole im Norden ist weitgehend Ruhe eingekehrt. Auch in zuvor heftig umkämpften Vierteln öffneten heute Morgen Geschäfte. Erstmals seit Tagen trauen sich Menschen wieder auf die Straße. Ein Oppositionsaktivist berichtete, ab und zu gebe es an den Frontlinien in der Stadt einzelne Schusswechsel. Die Luftangriffe und der gegenseitige Raketenbeschuss hätten aber aufgehört. Seit wann und wie lange die Feuerpause gilt, dazu machten die USA, Russland und die syrische Armee widersprüchliche Angaben. Von Dauer wird sie nicht sein. In einem Telegramm an Kreml-Chef Putin schrieb Präsident Assad heute, seine Armee werde nichts anderes als einen vollständigen Sieg über die Rebellen in Aleppo akzeptieren. Die Gefechte der letzten Tage haben erneut Menschen aus der Stadt vertrieben. Viele von ihnen schlugen sich bis an die Grenze zu Jordanien durch, weit im Süden. Dort kampieren nun 59.000 Menschen, so viele wie nie. Jordanien lässt nur noch wenige Flüchtlinge ins Land und erst nach einer Sicherheitsüberprüfung.
Die Weltlage ist unübersichtlich und vielen Menschen wäre es am liebsten, wenn man das Elend und die Gefahr einfach an den Grenzen abblocken könnte. Die AfD verspricht eine Politik in diesem Sinne und gewinnt damit Zustimmung. Auch im neuesten ARD-Deutschland-Trend wird das deutlich. Ebenso wie das Misstrauen vieler Deutscher gegenüber den Versuchen der Bundeskanzlerin, die Probleme zu managen. Egal, ob es sich um die Flüchtlingskrise handelt oder um das geplante Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP. Katrin Brandt mit den Zahlen und Fakten.
70% glauben, dass TTIP eher Nachteile bringen wird. Nur 17% sind von den Vorteilen überzeugt. Das meldet der ARD Deutschland-Trend, für den Infratest DIMAP Anfang der Woche rund 1000 Deutsche befragt hat. 4 von 5 machen sich Sorgen, dass der Verbraucherschutz in Deutschland durch das Freihandelsabkommen geschwächt wird. Ähnlich viele finden es nicht richtig, dass die Verhandlungen bislang geheim gehalten wurden. Skepsis herrscht laut Deutschland-Trend auch bei einem anderen Thema, das die Europäische Union vorantreibt. Bürger der Türkei sollen für kurze Aufenthalte bald ohne Visum in die EU einreisen dürfen. 62% finden die Visafreiheit für türkische Bürger nicht gut. Die Visafreiheit ist Teil des Abkommens, mit dem die EU und die Türkei die Flüchtlingszahlen senken wollen. Auch als Ganzes wird diese Vereinbarung abgelehnt. Deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen hält sie für schlecht. Insgesamt ist eine knappe Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit der Arbeit ihrer Regierung. Darunter leiden auch die einzelnen Politiker. Selbst Außenminister Steinmeier verliert an Zustimmung, bleibt aber mit 70% auf Platz 1, deutlich vor Kanzlerin Merkel mit 55%. In Stuttgart arbeitete am vorigen Wochenende die AfD daran, sich als neue politische Kraft zu etablieren. Laut Deutschland-Trend finden 3 von 4 Deutschen, dass sich die Partei nicht genug von rechtsextremen Positionen distanziert. Etwas mehr als die Hälfte findet, dass die AfD zwar keine Probleme löst, die Dinge aber wenigstens beim Namen nennt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 15% der Stimmen. Das ist der höchste Wert, den sie bisher bei der Sonntagsfrage erreicht hat. Die großen Parteien hingegen verlieren weiter, wenngleich nur leicht. CDU und CSU kommen nur noch auf 33%, die SPD auf 20. Das ist ein Rekordtief. Die Grünen bleiben bei 13%, die Linke verbessert sich leicht auf 8. Die FDP büßt einen Punkt ein und erreicht 6%. Der beliebteste Akteur auf der politischen Bühne bleibt im Übrigen Bundespräsident Gauck. 76% der Deutschen sind mit seiner Arbeit zufrieden.
Katrin Brandt mit den Daten und Fakten des neuesten ARD Deutschland-Trend. Die Rolling Stones unterstützen Donald Trump nicht. Ebenso wie Neil Young, Adele und einige andere Musiker haben sie Trump jetzt untersagt, mit ihren Songs die Stimmung bei seinen Wahlkampfauftritten anzuheizen. Ein kleiner Wermutstropfen. Aber sicher nicht mehr für Trump, der sich nach der Absage seiner Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner jetzt auf der Siegesstraße ins Weiße Haus sieht. Auch wenn es immer noch Amerikaner gibt, die seinen Einzug dort verhindern wollen. Über die Reaktionen auf Trumps Erfolg bei den republikanischen Vorwahlen berichtet Martina Butler.
Für manche ist die Vorstellung, einen Präsidenten Trump im Oval Office zu sehen, ein Albtraum. Allen voran Hillary Clinton.
And I don't think we can take a risk.
Wir können nicht das Risiko eingehen, so ein wandelndes Pulverfass unser Land regieren zu lassen. Trump hat gesagt, dass es für andere Länder okay ist, Atomwaffen zu haben. Das ist einfach nur gefährlich. Die Optimisten unter seinen Kritikern im eigenen Lager sagen, den Mann aufzustellen ist ein großes Risiko. Aber es kann am Ende ein großer Gewinn werden. Andere haben Angst vor Trumps Unberechenbarkeit. Und Trump? Der hat Pläne, was er in den ersten Amtstagen anpacken will. Einen Einwanderungsstopp für Muslime und die Pläne fertig haben für eine Mauer zu Mexiko. Und für ihn selbst ist die Sache natürlich klar, er hat das Zeug zum US-Präsidenten. Während Trump das sagt, brüten einige konservative Strategen über Ideen, wie sie ihm noch irgendwie Steine in den Weg legen können. Manche wollen sich nicht damit abfinden, dass der Quereinsteiger republikanischer Spitzenkandidat wird. Worte wie Third-Party-Candidate sind zu hören. Ein Kandidat, der zu keiner der beiden Parteien gehört, könnte aufgestellt werden. Bei einigen ist die Verzweiflung so groß, dass sie lieber diese Wahl verlieren wollen, als ihre Partei auf einer Harakiri-Mission zu erleben. Ein ehemaliger Mitarbeiter des konservativen Senators John McCain twitterte, dass die Republikaner einen Mann nominieren würden, der Boulevardmagazine lese und das für ausreichend halte. Und er endet mit Clintons Wahlkampfslogan: I'm with her. Ich stehe hinter ihr. Republikaner wie ihn, Unentschlossene und Unabhängige, sie alle versucht Hillary Clinton nun hinter sich zu scharen. Ich lade sie ein, sich mit uns zusammenzutun. Kommt ins Team USA. Schluss mit diesem rote oder blaue Partei. Wir sind das Team USA und wir haben tolle Chancen vor uns. Der Wahlkampf hat eine neue Phase erreicht. Jetzt heißt es Clinton gegen Trump. Dabei muss Hillary erst noch die Spitzenkandidatur ihrer Partei sichern. Sie muss gegen Bernie Sanders bestehen. Und darüber reibt sich Donald Trump die Hände.
Es hat sich was verändert, womit ich selbst nicht gerechnet habe. Ich dachte, ich müsste länger kämpfen und sie hätte schneller die Nominierung. Jetzt ist es wie ein Fußballspiel, wenn ein Team den Ball nicht ins Tor bekommt. Das ist ein Makel, den bekommt sie nicht mehr weg.
Es mit Trump aufzunehmen, davor hat Clinton keine Angst. Sie will es besser machen als die Republikaner, die ihm nicht wirklich Paroli geboten hätten. Ich bin seit 25 Jahren in der Politarena. Fast alles, was man jemandem in der Politik oder in der Öffentlichkeit entgegenschmettern kann, ist mir schon mal entgegengekommen. Wer am Ende Recht behält, das Land eint oder spaltet, die Abrechnung gibt's am Abend des 8. November. Sicher ist nur schon jetzt, so oder so wird es für viele Amerikaner kein Herzenskandidat sein, der da ins Weiße Haus einzieht. Ganz im Gegenteil, es wird am Ende für viele das geringere Übel gewinnen.
Die USA stellen sich ein auf einen Wahlkampf Trump gegen Clinton. In Europa, nein, noch geht es an den britischen Wahlurnen nicht um den Verbleib in oder den Abschied von der EU. Die Wähler in Schottland, Wales, Nordirland und London sind heute zu Regional- und Kommunalwahlen aufgerufen. Aber ob und wenn, inwieweit sich dabei auch Trends für das Brexit-Referendum ablesen lassen, dazu Jens-Peter Marquardt aus London.
Ganz Großbritannien war zur Wahl aufgerufen, zur Neuwahl der Regionalparlamente in Schottland, Wales und Nordirland, zu Bürgermeisterwahlen unter anderem in London und Liverpool, zur Wahl neuer Stadtversammlungen und Gemeinderäte, zur Nachwahl von zwei Unterhausmandaten und zur Wahl einiger Polizeichefs. Im Regionalparlament in Edinburgh sahen die Umfragen die schottischen Nationalisten klar vorn. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon freute sich beim Abschluss des Wahlkampfs schon darauf, weiter regieren zu können. Ich rufe die Schotten auf, erneut SNP zu wählen, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann. Wir werden in der kommenden Legislaturperiode Rekordsummen in den staatlichen Gesundheitsdienst stecken, die Mittel für Eltern und Kinder verdoppeln, auch die Hilfen für kleine Betriebe und Unternehmen verstärken und eine Regierung für ein stärkeres Schottland sein. In London zieht sich der konservative Bürgermeister Boris Johnson zurück, wird künftig nur noch für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU kämpfen und hofft darauf, David Cameron im Amt des Premierministers zu beerben. Nach den letzten Umfragen wird der neue Bürgermeister Sadiq Khan heißen. Der Sohn eines aus Pakistan eingewanderten Busfahrers wollte vor allem die Wähler zurückholen, die vor einem Jahr bei der Unterhauswahl der Labour Party die Stimme versagt hatten.
I've had a great campaign speaking to as many Londoners as I can. I've been particularly keen to speak to those Londoners who didn't vote Labour last year.
Khan wäre der erste Muslim an der Spitze der britischen Hauptstadt. Der konservative Kandidat Zach Goldsmith, jüdischer Abstammung, in zweiter Ehe mit einer Rothschild verheiratet und reichster Abgeordneter des Unterhauses, hatte Khan im Wahlkampf zu große Nähe zu islamistischen Extremisten vorgeworfen.
This is a really important election. The choice, the gap between what I represent and what the Labour Party represents could not be wider.
Das ist eine wirklich wichtige Wahl. Der Unterschied zwischen dem, was ich repräsentiere und dem, was die Labour Party vertritt, könnte nicht größer sein, so Goldsmith, der in den Umfragen etwa 10 Punkte hinter Khan zurücklag. Goldsmith ist wie Boris Johnson für den Austritt Großbritanniens aus der EU. Khan will das Land in der EU halten. Doch diese Frage spielte im Wahlkampf in London und in anderen Teilen Großbritanniens so gut wie keine Rolle. In London zum Beispiel ging es vor allem um die Wohnungsnot und die explodierenden Mieten. Allein das Abschneiden der EU-feindlichen UKIP-Partei im Regionalparlament von Wales zum Beispiel oder in den Gemeindevertretungen könnte am Ende einen kleinen Hinweis auf das EU-Referendum in 7 Wochen geben, sagt Tony Travers von der London School of Economics.
The better they have done in these elections, the more likely it is that Britain will vote to leave the EU.
Je besser die UKIP abschneidet, desto wahrscheinlicher ist es, dass Großbritannien die EU verlässt, so Travers. Die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Schottland und Wales werden für Freitag früh erwartet, für Nordirland und für die Bürgermeisterwahl in London am frühen Freitagabend. Das Gesamtergebnis der Regionalwahlen wird erst im Verlauf des Samstags feststehen.
Zwischen den israelischen Streitkräften und der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas hatte es seit dem Sommer 2014 keine direkten Gefechte mehr gegeben. So lange, bis die israelische Armee jetzt einen Tunnel vom Gazastreifen nach Israel aufspürte, durch den Hamas-Kämpfer nach Israel gelangen könnten. Heute Morgen wurde nach Angaben der israelischen Armee ein weiterer, bis dahin unbekannter Tunnel entdeckt. Aus Tel Aviv, Christian Wagner.
Wo verlaufen die von Hand gegrabenen Tunnel aus dem Gazastreifen Richtung Israel? Unter welchen Häusern liegen die Tunneleingänge und wie sind die Röhren befestigt? Angeblich hat die israelische Armee Antworten bekommen auf diese Fragen von Mahmoud Atuna, angeblich Kämpfer der Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas. Der 29-Jährige sei schon vor einem Monat am Grenzzaun festgenommen worden, erklärt die Armee heute. Zuvor hatte sie einen weiteren Tunnelfund öffentlich gemacht. Durch ihn hätten bewaffnete Palästinenser in die Nähe israelischer Ortschaften kommen können. Die intensive Suche nach den Tunneln sorgt für Unruhe bei der Hamas im Gazastreifen. Von dort werden seit Dienstag immer wieder israelische Soldaten beschossen. Die Armee erwidert das Feuer, lässt Artillerie Ziele im Gazastreifen bombardieren. Augenzeugen sprechen heute von mindestens 8 Luftangriffen. Südlich von Gazastadt wurden nach palästinensischen Angaben ein älterer Mann und 3 Kinder beim Einschlag einer israelischen Bombe durch Splitter verletzt. Der Waffenstillstand, mit dem der Gazakrieg 2014 endete, ist brüchig. Aber beide Seiten bemühen sich offensichtlich um eine Beruhigung der Lage. Die Hamas sagt, Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen seien zur Vermittlung mit Israel eingeschaltet. Und auch von der israelischen Armee heißt es, man sei an einer Eskalation nicht interessiert.
2 Minuten lang heulten heute Vormittag in ganz Israel die Sirenen. Die Autos blieben stehen, Passanten verharrten in stillem Gedenken. Wie an jedem 5. Mai gedachte Israel der Opfer des Holocaust. In Auschwitz findet an diesem jüdischen Gedenktag seit 1988 ein sogenannter Marsch der Lebenden statt, um die Erinnerung wachzuhalten. Michael Reinhardt berichtet.
Mit dem Marsch der Lebenden haben heute rund 8000 junge Juden aus Israel und vielen anderen Ländern der Welt an die 6 Millionen Opfer des Holocaust erinnert. Sie gingen den 3 Kilometer langen Weg vom Lager Auschwitz I ab dem Tor mit der berüchtigten Aufschrift Arbeit macht frei bis zum eigentlichen sogenannten Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Allein hier waren während des Zweiten Weltkrieges mindestens 1,1 Millionen jüdische Häftlinge brutal ermordet worden. Die meisten Teilnehmer des heutigen Marsches trugen israelische Fahnen um die Schultern. Auch sehr viele polnische sowie ungarische Flaggen waren zu sehen. Insbesondere gegen Ende des Krieges waren in Auschwitz sehr viele Juden aus Ungarn umgebracht worden. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Themenschwerpunkt der 1935 erlassenen Nürnberger Rassegesetze. Sie waren die Grundlage des Völkermordes an den Juden durch die Nationalsozialisten. Den sogenannten Marsch der Lebenden hat es 1988 zum ersten Mal gegeben.
Michael Reinhardt mit dem Gedenken in Auschwitz. Und damit kommen wir zum Sport mit Barbara Kittelhut.
Heute Abend wird in der Fußball-Europa-League gespielt. Titelverteidiger FC Sevilla und auch der 2. spanische Club FC Villarreal gehen mit guten Ausgangspositionen in diese Halbfinal-Rückspiele. Sevilla erwartet die Ukrainer von Schachtjor Donetsk mit einem 2:2 aus dem Hinspiel im Rücken. Und Villarreal heißt mit einem 1:0 Polster zu Gast beim FC Liverpool. Trotz dieser Hinspielniederlage sieht der deutsche Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, wie immer eine Chance.
This game is a big opportunity in a difficult season for Liverpool.
Dieses Spiel ist für Liverpool eine Riesengelegenheit in einer schwierigen Saison, so der Coach nach dem Abschlusstraining. Nur der Gewinn der Europa League garantiert der Mannschaft die Teilnahme am europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison und nicht etwa Platz 8, den das Team derzeit in der englischen Liga einnimmt. Das Hinspiel in Spanien hat Liverpool 0:1 verloren, aber das Rückspiel muss ja nicht so unglücklich verlaufen wie das Spiel der Bayern. Ein 0:1 könne Liverpool aufholen, wenn das Team die eigenen Fähigkeiten, die Qualität, die Leidenschaft, die Kampfbereitschaft mit der Atmosphäre im Anfield-Stadion kombiniere. Darauf freut sich Klopp schon.
Our skills, our quality, our passion, our readiness together with the atmosphere of Anfield. That's what I'm looking for.
Mit dieser erfolgreichen Kombination hatte Liverpool schon Klopps alten Verein Dortmund aus dem Wettbewerb geschossen.
Aus England berichtete Jens-Peter Marquardt. Und noch kurz der Blick zum Reiten. Der irische Springreiter Bertram Allen hat das Championat von Hamburg beim Springreitderby gewonnen. Der 20-jährige Ire war im Stechen schnell und blieb ohne Strafpunkte. Bester Deutscher war Christian Ahlmann auf Rang 3. Und bei den deutschen Meisterschaften der Schwimmer in Berlin haben 6 Athleten die Olympianorm für Rio geschafft. Darunter unter anderem Jakob Heidmann aus Elmshorn über 400 Meter Lagen.
Das war Barbara Kedelhut mit dem Sport und das war das Echo des Tages an diesem Himmelfahrtstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.